Deutschlandfunk, Europa heute.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Polen vor der Parlamentswahl. Wie sich die Opposition gegen die Übermacht der Regierungspartei PiS wappnet, schildern wir zu Beginn der Sendung. Außerdem in Europa heute. Integration in der Türkei, die Situation der syrischen Flüchtlinge in Istanbul und Portugals brennende Wälder. Warum dort nicht die EU-Löschflotte zum Einsatz kommt, das klären wir zum Schluss. Bei der Parlamentswahl in Polen im kommenden Herbst will die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, kurz PiS, ihre absolute Mehrheit im Sejm verteidigen. In ihrer fast vierjährigen Regierungszeit hat sie versucht, viele umstrittene Gesetze im Eilverfahren durchs Parlament zu peitschen, wie die Gerichtsreform, die der Regierungspartei Einfluss auf die Ernennung der Richter gibt. Dass die PiS so die Unabhängigkeit der Judikative und damit das demokratische Prinzip der Gewaltenteilung in Frage stellen wollte, brachte ihr Probleme auf höchster europäischer Ebene und Kritik im eigenen Land. Die polnische Opposition hat die Empörung über den Regierungsstil der PiS anfangs zusammengeschweißt, von den Liberalkonservativen bis hin zu den Linken. Sie wollten sogar gemeinsam gegen die Regierungspartei antreten. Was allerdings von dem Plan geblieben ist, schildert Florian Kellermann.
Die Entscheidung ist gefallen. Die polnische Opposition wird in drei Blöcken zur Parlamentswahl im Herbst antreten. Am meisten Stimmen dürfte der Block der Mitte bekommen, mit dem Namen Bürgerkoalition. Ihm gehört die Bürgerplattform des ehemaligen Ministerpräsidenten Donald Tusk an. Sie gibt sich gemäßigt konservativ und klar proeuropäisch. Außerdem zählt die wirtschaftsliberale Partei Die Moderne zum Mitteblock. Lange dauerten die Verhandlungen mit zwei weiteren Parteien, der konservativen Bauernpartei PSL und dem Bündnis der Demokratischen Linken SLD. Letztere ist die Nachfolgepartei der früheren kommunistischen Staatspartei. Doch dann erklärte der Vorsitzende der Bauernpartei Władysław Kosiniak-Kamysz, die Listenplätze, die unser langjähriger Koalitionspartner, die Bürgerplattform, uns angeboten hat, waren sehr attraktiv. Wenn es uns nur darum ginge, in den Sejm zu kommen, hätten wir das Angebot angenommen. Doch nur mindestens zwei Blöcke haben die Chance, die PiS zu besiegen, ein Mitteblock und ein linker Block. Denn die PSL fürchte das Bündnis mit den Linken. Sie vertritt die Interessen der konservativen Landbevölkerung. Wie die Regierungspartei PiS sucht sie die Nähe zur katholischen Kirche. Bei der Europawahl im Mai gab es bereits ein breites Oppositionsbündnis von links bis konservativ. Und doch gewann die PiS eindrucksvoll mit 45% der Stimmen. Piotr Buras von der Denkfabrik Europäischer Rat für internationale Beziehungen.
Das zeigt, dass in Polen nicht wirklich eine Wechselstimmung herrscht. Und für die meisten Wähler ist diese Idee, dass das Einzige, was zählt, ist, die Regierungspartei abzuwählen, nicht wirklich überzeugend. Also das ist nicht das Mehrheitsgefühl in Polen. Viele Bürger wollen die PiS abwählen, aber sie wollen nicht eine Koalition mit dem niedrigsten gemeinsamen Nenner in die Regierung wählen.
Die Bauernpartei PSL stieg also aus der Oppositionskoalition aus. Daraufhin kündigte die Bürgerplattform auch das Bündnis mit den Linken auf. Sie fürchtete, sonst selbst als linke Partei wahrgenommen zu werden. Trotzdem hält der Vorsitzende der Bürgerplattform, Grzegorz Schetyna, daran fest, alle politischen Richtungen zu vertreten. Wir haben eine neue Formel gefunden, wie wir alle einen können, die mit uns für ein demokratisches, rechtsstaatliches, europäisches Polen kämpfen wollen. Wir stellen 20% unserer Listenplätze für Personen aus der Bürgerbewegung zur Verfügung, aus Nichtregierungsorganisationen, Personen, die bisher nicht an der Parlamentspolitik beteiligt waren. Neben der Bauernpartei und dem Zentrumsblock hat sich inzwischen auch ein linker Oppositionsblock gebildet. Die SLD hat sich mit einer neuen linken Partei zusammengeschlossen, der Partei Frühling von Robert Biedron. Biedron machte sich unter anderem als Schwulenaktivist einen Namen. Er tritt für eine Ehe gleichgeschlechtlicher Paare ein. Fröhling hatte bei der Europawahl debütiert und immerhin knapp die 5%-Hürde überwunden. Drei Blöcke, für die Demokratie sei das gut, meint Patrick Szostak von der konservativen Warschauer Denkfabrik Institut der Freiheit. Getrennt könne die Opposition leichter Stellung beziehen, etwa zur Finanzpolitik.
Alle polnischen Parteien haben bis 2015 eine relativ moderat, ich sag mal konservative monetäre Politik geführt. Der Zins war bei uns immer ziemlich hoch angesetzt. Man wollte legitimiert vor den internationalen Finanzmärkten auftreten. Da hat PiS jetzt ein neues Paradigma eingeführt.
Tatsächlich, die PiS hat sich nicht gescheut, den Haushalt stärker zu belasten und die Sozialausgaben zu steigern. Der wichtigste Grund für ihren Erfolg. Die Opposition braucht eine klare Haltung dazu, wenn sie überzeugen möchte. Zumindest bei den Wahlen zur zweiten Parlamentskammer, dem Senat, wollen sich die Oppositionsparteien aber absprechen. Denn dabei handelt es sich um Direktmandate, die in einem Mehrheitswahlsystem vergeben werden. Oppositionskandidaten, die konkurrieren, würden da also nur dem jeweiligen Bewerber der PiS helfen.
Und wie Präsident Duda am Freitagabend bekannt gab, wird die Parlamentswahl am 13. Oktober sein. Florian Kellermann berichtete. In der Türkei sind derzeit mehr als 3,6 Millionen Syrer als Flüchtlinge registriert. Sie stehen unter subsidiärem Schutz. Schätzungen gehen davon aus, dass mindestens noch 1 Million syrische Migranten illegal in der Türkei leben. Damit befinden sich 4-mal so viele Flüchtlinge in der Türkei als in der gesamten Europäischen Union. Präsident Erdogan hatte die Aufnahme der Syrer mit der Solidarität gegenüber den muslimischen Brüdern und Schwestern begründet. Doch seit die türkische Wirtschaftsleistung schrumpft, sinkt auch die Solidarität mit den Bürgerkriegsflüchtlingen. Die Regierung soll laut der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch syrische Flüchtlinge wieder in Kriegsgebiete zurückschicken. In Istanbul haben sich aber schon viele von ihnen integriert. Susanne Güsten hat sie besucht.
Die Nähmaschine summt in der kleinen Möbelschreinerei von Mazen in einem Istanbuler Arbeiterviertel. Ein Angestellter näht an einem Saum für einen beigefarbenen Sofabezug. Er finde nichts dabei, für einen syrischen Chef zu arbeiten, berichtet der türkische Angestellte.
Das ist natürlich nicht alltäglich, aber mir macht es nichts aus. Hauptsache, er ist Muslim. Das ist alles, was für mich zählt.
Mazen selbst ist damit beschäftigt, einen Bezug auf einen Holzrahmen zu tackern. Seine 10-jährige Tochter Maria wandert ziellos in dem Ladenlokal umher. Ihr bleibt in den Schulferien nichts anderes übrig, erzählt das Mädchen, weil ihre Mutter arbeitet.
Meine Schulkameraden wollen sowieso nicht mit mir spielen, weil ich aus Syrien bin. Sie sagen immer, wir wollen hier keine Syrer, geht doch nach Hause. Das macht mich traurig.
Obendrein habe Maria manchmal Probleme wegen ihres Namens, erzählt Mazen.
Weil das kein muslimischer Name ist, sagen die Leute hier, das sei kein richtiger Name. Wir sind auch Muslime, aber uns gefiel der Name einfach. In Syrien kannten wir solche Probleme mit anderen Religionen nicht. Da dachte niemand so.
Mazen wirft einen Blick auf die Uhr und legt den Tacker weg. Um 6:30 schließt die Kindertagesstätte von seinem Sohn. Das Sofa wird er später fertig bauen, wenn er nach dem Abendessen zur Arbeit zurückkehrt. Mazen nimmt Maria an der Hand, winkt seinem Angestellten zu und tritt hinaus auf die Straße. Im Fenster des Ladenlokals hängt eine türkische Fahne. Die habe er aufgehängt, damit die Leute seinen Laden für ein türkisches Geschäft halten, erklärt Mazen. Wenn es nach ihm ginge, wäre er wirklich schon türkischer Staatsbürger, wenn die Behörden seinen Antrag auf Staatsbürgerschaft endlich annehmen würden. Die Voraussetzungen hat er längst erfüllt.
Ich lebe seit 6 Jahren hier. Ich arbeite hart, ich zahle hohe Steuern, doch ich bekomme die Staatsbürgerschaft bisher nicht. Die brauche ich aber, um mein Geschäft ausbauen zu können.
20.000 Lira bezahlt Mazen jährlich für seine Arbeitsgenehmigung, weil er die Staatsbürgerschaft nicht hat. Bisher hat er in sein Geschäft nur hineingesteckt, erzählt der 43-Jährige. Um erst einmal wieder auf die Beine zu kommen, seit die Familie 2013 vor Bombenangriffen aus einem Vorort von Damaskus floh. In Syrien war er ein gefragter Möbeldesigner. In Istanbul musste er ganz von vorne anfangen. Anfangs sei es schwer gewesen, türkische Kunden zu gewinnen, erzählt Mazen. Deshalb habe er Möbel unter Preis verkauft, um das Geschäft aufzubauen. Nun läuft der Laden einigermaßen, aber das Leben in der Türkei sei hart, findet Mazen.
In anderen Ländern arbeiten die Menschen 8 Stunden am Tag, aber hier in der Türkei sind es 12 Stunden. Ich sehe, dass die Türken selbst erschöpft sind von ihrem harten Leben. Die Steuern sind so hoch.
Eine halbe Stunde sind Mazen und Maria mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zur Kindertagesstätte, um den 6-jährigen Kays abzuholen, das jüngste Mitglied der Familie. Der Junge war erst 4 Monate alt, als sie aus Syrien flohen. Jetzt macht er seinen Eltern etwas Sorgen, weil er kaum noch Arabisch sprechen kann. Was er später einmal werden will, weiß er dafür genau. Soldat, erklärt der kleine Junge auf Türkisch und strahlt. Am liebsten ein Soldat in einem Flugzeug. Gegen 8 Uhr abends ist die Familie endlich vereint in ihrer 3-Zimmer-Wohnung. Die Kinder schmiegen sich an ihre Mutter, Nur. Die 36-Jährige ist 12 Stunden am Tag außer Haus. 10 Stunden an ihrem Arbeitsplatz und 2 in der Straßenbahn. Und das an 6 Tagen in der Woche. Dabei hat Nur noch Glück. Dank ihrer Sprachkenntnisse, Arabisch, Englisch und jetzt auch Türkisch, kann sie inzwischen wieder in ihrem Beruf als Apothekerin arbeiten. Wegen der vielen syrischen Flüchtlinge brauchen manche Apotheken in Istanbul arabischsprachiges Personal. Bis hierhin war es aber ein steiniger Weg, erzählt Nur.
Als wir hier ankamen, kannten wir niemanden. Es war unglaublich schwer, weil alles so anders war. Das Essen war anders, das Brot war anders, die Sprache, das ganze Leben. Das größte Problem war aber die Sprache. Ich konnte nicht einmal um einen Schluck Wasser bitten oder nach dem Weg zur Toilette fragen.
In ihrer Not besannen sich die beiden auf die sozialen Medien. Mit der Videoplattform YouTube paukten sie monatelang Türkisch, bis Mazen einen Job bei einer Schreinerei fand. Allein daheim sei sie total verängstigt gewesen, erinnert sich Nur, bis eine türkische Nachbarin sie ansprach.
Die Nachbarin war so nett zu mir. Sie hat mit mir gesprochen. Sie hat mir mit den Kindern auf der steilen Treppe geholfen. Sie hat manchmal für uns gekocht. Da habe ich gesehen, dass es hier nichts zu fürchten gibt. Ich habe da noch viele gute Menschen kennengelernt. Sie haben mir gezeigt, wie man hier zum Arzt geht oder ans Meer kommt, wie man Sammeltaxi fährt, wie man in Istanbul zurechtkommt. So viele Menschen haben mir geholfen und sind meine Freunde geworden. Und so habe ich mich mit der Zeit eingewöhnt.
Nur stimmt ihrem Mann zu. Das Leben in der Türkei sei schwer, für alle. Umso mehr wisse sie die Großzügigkeit der Türken zu schätzen.
Die Türken haben uns ihr Heim geöffnet. Sie haben uns ihre Arbeitsstellen geöffnet. Sie haben uns ihre Herzen geöffnet. Das ist meine Erfahrung hier.
Voller Angst und Hoffnung warten Nur und Mazen nun darauf, was aus ihrem Antrag auf die türkische Staatsbürgerschaft wird. Ob sie für immer bleiben dürfen.
Integration in der Türkei wird uns auch morgen an dieser Stelle beschäftigen. Dann geht es um eine gestärkte Minderheit, die Tscherkessen. Istanbul, aus Istanbul berichtete für uns Susanne Güsten. Im März ist das modernisierte Katastrophenschutzsystem der EU in Kraft getreten. Mit Hilfe von RescEU sollen EU-Staaten im Notfall mit Ärzteteams, Feldlazaretten oder Löschflugzeugen unterstützt werden. Auslöser für diese Reform waren die verheerenden Waldbrände in Portugal vor 2 Jahren, als über 100 Menschen ums Leben kamen. Deshalb stellt das europäische Katastrophenschutzsystem jetzt 13 Löschflugzeuge bzw. Hubschrauber zur Verfügung, die aus Kroatien, Frankreich, Spanien, Schweden und Italien kommen, aus Portugal jedoch nicht. Die Gründe schildert uns Thilo Wagner aus Lissabon.
Ein großer Hubschrauber fliegt über brennende Bäume und lässt 4000 Liter Wasser über den Flammen ab. Sommer für Sommer gehören solche Bilder in Portugal zum Alltag. Im laufenden Jahr sind bereits 18.000 Hektar Wald in Portugal verbrannt und fast die Hälfte dieser Fläche ist Mitte Juli bei einem schweren viertägigen Feuer in der Nähe von Castelo Branco von den Flammen erfasst worden. Die Bekämpfung dieses Brandes war von einem Bürgermeister in der Region scharf kritisiert worden. Er warf dem Zivilschutz vor, nicht genügend Einsatzkräfte in das Gebiet entsandt zu haben. Tatsächlich waren über 1000 Feuerwehrleute, über 300 Einsatzwagen sowie 14 Löschflugzeuge und Hubschrauber im Einsatz. Trotzdem, als die Feuer selbst am dritten Tag noch nicht unter Kontrolle waren, suchten die portugiesischen Behörden Hilfe im Ausland. Anstatt den EU-Katastrophenschutz RescEU um Unterstützung zu bitten, forderten die Portugiesen zwei Löschflugzeuge aus Madrid an. Dieser Schritt sei nachvollziehbar, sagt Duarte Caldeira, Zivilschutzexperte und Sachverständiger des portugiesischen Parlaments. Spanien ist unser Nachbar. Wir haben seit vielen Jahren bilaterale Abkommen im Bereich des Zivilschutzes. Deshalb haben sich die portugiesischen Behörden zunächst an Spanien gewandt und Madrid hat sofort Hilfe zugesagt. Durch die geografische Nähe war es so möglich, dass die spanischen Löschflugzeuge schon wenige Stunden später in Portugal einsetzbar waren. Spanien hatte sich im Mai zudem bereit erklärt, zwei Löschflugzeuge im Rahmen von RescEU für eine europäische Flotte bereitzustellen. Weitere Maschinen kommen aus Frankreich, Kroatien, Italien und Schweden. Die EU-Staaten können deshalb nun über den europäischen Katastrophenschutz auf 6 Hubschrauber und 7 Flugzeuge zurückgreifen. Dass ausgerechnet aber Portugal RescEU keine Löschflugzeuge zur Verfügung stellt, habe einen einfachen Grund, sagt Zivilschutzexperte Caldeira. Bis auf 3 Hubschrauber besitzt der portugiesische Staat keine eigenen Löschflugzeuge. Die gesamte Flotte wird jedes Jahr von privaten Anbietern angemietet. Die Verträge sehen aber nur den Einsatz auf portugiesischem Gebiet vor. Deshalb kann der Staat diese Mittel gar nicht bereitstellen. Also profitiert Portugal zwar von der neuen RescEU-Flotte, ist aber selbst nicht in der Lage, andere Staaten mit Flugzeugen zu unterstützen. Langfristig könnte sich das ändern. Die portugiesische Regierung hat beschlossen, eine eigene staatliche Löschflugzeugflotte aufzubauen. Eine Konsequenz der verheerenden Waldbrände vor 2 Jahren. Die portugiesische Luftwaffe soll in den kommenden 3 Jahren Flugzeuge und Hubschrauber erhalten. Es werden dann wahrscheinlich immer noch zusätzliche Maschinen angemietet, aber ein Großteil der Flotte soll im Besitz des Staates sein. Die Luftwaffe bildet dann auch die Piloten aus. Die Bekämpfung der Waldbrände aus der Luft wird ein spezieller Aufgabenbereich der portugiesischen Luftwaffe sein. Es bestehen dennoch Zweifel, ob sich dieser Plan so schnell umsetzen lässt. Zum einen sind bei der Lizenzierung der 3 staatlichen Hubschrauber so große bürokratische Probleme aufgetaucht, dass sie zu Beginn der Waldbrandsaison nicht einsetzbar waren. Zum anderen spart die sozialistische Regierung unter Finanzminister Mario Centeno, wo sie nur kann. Das Haushaltsdefizit lag im vergangenen Jahr bei nur noch 0,5%. Der rigorose Sparkurs hat dazu geführt, dass Portugal das Land in der EU mit dem niedrigsten Anteil an öffentlichen Investitionen ist. So oder so, von RescEU profitiert Lissabon dennoch. Beim großen Waldbrand in Zentralportugal versorgte die Brüsseler Behörde Lissabon zeitnah mit Satellitenfotos des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus und ermöglichte so einen zielgerechteren Einsatz der Feuerwehrleute vor Ort.
Warum die EU-Löschflugzeuge nicht in Portugal zum Einsatz kommen, erklärte uns Thilo Wagner. Hier im Deutschlandfunk geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Tag für Tag und meinem Kollegen Andreas Mein. Er versucht dort zu klären, warum sich die orientalischen Christen in Deutschland im Stich gelassen fühlen. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.